Matthäus Kapitel 22. Jesus hatte diese Händler und Geldwechsler, die für die Leiter der Juden gearbeitet haben, aus dem Tempel rausgeworfen. Und dann hat Jesus begonnen, im Tempel zu lehren, ohne diese Leiter um Erlaubnis zu fragen. Und die waren schon stinkig auf ihn. Und die haben Jesus konfrontiert und haben ihn gefragt, in welcher Autorität tust du diese Dinge? Wer erlaubt dir das zu tun? Und wir wissen, Jesus hat es ihnen nicht gesagt, sondern Jesus hat mit einer Gegenfrage geantwortet. Hat gesagt, ich sage euch, in welcher Autorität ich das tue, wenn ihr mir sagt, woher Johannes der Täufer ist. Ob der sein eigenes Ding gedreht hat, sein menschliches Ding, oder ob er ein Prophet war, der von Gott gesandt ist. Und das hat diese Leiter ganz schön bloßgestellt, weil, wie wir gesehen haben, sie waren Heuchler und sie haben die Menschen gefürchtet, deswegen konnten sie weder das eine noch das andere sagen und mussten schließlich sagen, wir wissen nicht, woher er ist. Das war ziemlich peinlich für die Leute. Und dann hat Jesus sie mit drei Gleichnissen konfrontiert. Und er hat sich selbst erstmal als Sohn Gottes präsentiert und offenbart. Und hat diesen Leitern auch vorhergesagt, dass sie ihn ablehnen werden und dass sie ihn töten werden. Und dann hat er sie verglichen mit einem ungehorsamen Sohn, einem rebellischen, bösen Weingärtner und mit undankbaren Gästen. Und da haben sie ihn jetzt umso mehr gehasst. Wenn sie es gekonnt hätten, hätten sie ihn auf der Stelle umgebracht. Aber wie gesagt, sie fürchteten die Volksmengen. Und die haben geglaubt, dass Jesus ein Prophet ist. Also die erste Runde der direkten Konfrontation ging, bing, eindeutig an Jesus. Jetzt läuten die Leiter die zweite Runde ein. Und sie werden das tun mit einer Serie von Fangfragen, die sie an Jesus richten. In der Hoffnung, dass sie ihn irgendwie so hintenrum austricksen können, dass er halt irgendwas Falsches sagen wird, was ihm Probleme bringt. Beginnen wir im Vers 15. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn bei einem Ausspruch fangen könnten. Und sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm. Die Leute hier hatten viele Sitzungen diese Tage, haben sich wieder mal versammelt, beratschlagt, Mann, was können wir tun, wie können wir diesen Jesus bezwingen? Wir müssen einen Weg finden, um ihn zu beseitigen, ohne das Volk gegen uns zu bringen. Und ich bin mir sicher, die waren da zusammen und haben ihre Vorschläge gesammelt. Vielleicht hat irgendjemand gesagt, naja, wir müssen Jesus dazu bringen, dass er entweder was sagt, was das Volk gegen ihn aufbringt, oder dass er irgendwas sagt, mit dem wir ihn bei den Römern anklagen können. Und dann werden die sich um ihn kümmern. Und wir sind sozusagen im Hintergrund und haben die weiße Weste. Und die erste Gruppe, die hier den neuen Angriff versucht, sind die Pharisäer. Pharisäer waren eine einflussreiche jüdische Sekte damals. Das Wort Pharisäer bedeutet so viel wie die Abgesonderten. Die haben sich abgesondert von dem Rest der Menschen und auf Grundlage des Gesetzes. Sie haben ihr ganzes Leben hingegeben, um jede Kleinigkeit des Gesetzes, das heißt in 5 Büchern Mose, bis ins Detail zu halten. Und nicht nur vom Gesetz, sondern auch von diesen ganzen menschlichen Auslegungen und Traditionen und kleinen Regeln, die die Schriftgelehrten aufgestellt haben. Viele von diesen Pharisäern waren Schriftgelehrte. Schriftgelehrten waren die Theologen, könnten wir sagen, die Ausleger des Alten Testaments. Pharisäer waren Traditionalisten. Die waren gegen die griechische Natur gerichtet, gegen die römische Besatzung. Und sie hatten eine Vision von einem Messias, der sie befreien würde von den Besatzern, der die Heiden rauswerfen würde und der sein Reich aufrichten würde, sein physisches Reich und Israel zu ganz neuer Größe und ganz neuem Reichtum verhelfen würde. Wir haben auf die Heiden hinuntergesehen. Und wir wissen, die Gesetzlichen waren besonders sauer auf Jesus, weil Jesus ihre ganzen menschlichen Gesetzlichkeiten da missachtet hat, die sie aufgestellt haben. Und wir lesen hier, sie senden ihre Jünger, wollten Jesus eine Falle stellen. Viele von ihnen waren wahrscheinlich vorher dabei, als die Leiter diese Gesandtschaft Jesus konfrontiert haben und Jesus hätte sie wiedererkannt, wenn sie wieder zu ihm gekommen wären. Und dann wäre dieser Überraschungseffekt weg. Also schicken sie ihre Jünger gemeinsam mit den Herodianern, lesen wir. Die Herodianer waren eine politische Gruppierung, die haben den König, den Herodes Antipas, unterstützt. Und die haben ihre Hoffnung auf ein nationales Weiterbestehen auf den König gesetzt. Die waren romfreundlich und die waren feindlich gegen diese messianische Hoffnung, die die Pharisäer hatten und damit auch Jesus feindlich gesinnt. Die waren eigentlich so ziemlich gleichgültig dem Wort Gottes gegenüber. Die haben für das Hier und für das Jetzt gelebt. Ihnen ging es um Macht. Und wir sehen schon die Widersprüche zwischen diesen beiden Gruppen. Die Pharisäer haben die Herodianer gehasst und umgekehrt. Aber Jesus hat nicht nur seine Freunde geeint, sondern auch seine Feinde. Alle haben Jesus gehasst. Im Vers 16 lesen wir, sie senden ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm und sagen, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Du bist unparteiisch, du kennst keine Menschenfurcht. Schleimen sich erstmal so richtig rein hier. Sage uns nun, was du denkst. Ist es erlaubt, dem Kaiser eine Steuer zu geben oder nicht? Wir können uns das so schön bildlich vorstellen. Das sind diese beiden Gruppen. Die Pharisäer sind dagegen, Steuern zu zahlen. Die wollen die Römer am liebsten raushaben. Die Herodianer, die packeln mit den Römern. Die sind dafür, Steuern zu zahlen. Und sicherlich war das so ein ständiger Streitpunkt zwischen diesen beiden Gruppierungen. Und die haben sich im Geheimen getroffen und haben vereinbart, dass sie Jesus mit dieser Streitfrage irgendwie fangen und ihn irgendwie reinlegen. Und dann kommen sie zu Jesus und werfen einander so diese bösen Blicke zu, als hätten sie gerade gestritten und sagen, oh, Jesus, wir hassen einander und wir streiten ständig über diese Steuerfrage, aber jetzt kommen wir zu dir, du großer Lehrer, und wir wissen, du wirst fähig sein, diesen Streit zu schlichten, und du bist so unparteiisch, du sagst immer die Wahrheit. Wer hat recht? Was sagst du dazu, Jesus? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben oder nicht? Und die haben sich gedacht, jetzt haben wir. Es war eine geschlossene Frage, ne? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Gibt es eigentlich nur zwei Antworten, ja oder nein? Und sie haben sich gedacht, wenn er Ja sagt, dann werden sich seine jüdischen Nachfolger von ihm abwenden. Weil die wollten einen Messias haben, der sie von den Römern befreit. Na, keiner zahlt gerne Steuern. Es gibt die Geschichte von diesem Mann, der einen Brief an das Finanzamt geschrieben hat und geschrieben hat, ich habe mich so schuldig gefühlt, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen und deswegen schicke ich Ihnen 200 Euro Steuernachzahlung. Wenn ich morgen wieder nicht schlafen kann und noch immer nicht schlafen kann, dann schicke ich Ihnen den Rest. Keiner zahlt gerne Steuern. Na, wir hören das selten im Wahlkampf. Keiner macht Werbung und sagt, wählt mich, ich werde die Steuern erhöhen. Das machen die immer nach den Wahlen. Das ist nicht sehr populär. Also wenn er gesagt hätte, ja, ihr müsst den Römern Steuern zahlen, das ist recht, dann hätten die Juden sich von Jesus abgewandt, das hätte ihnen nicht gefallen. Wenn Jesus gesagt hätte, ja, ihr müsst Steuern zahlen, nee, umgekehrt, wenn er gesagt hätte, ihr müsst nicht Steuern zahlen, wenn er hier öffentlich Nein gesagt hätte, dann wären sie zu den Römern gelaufen und hätten Jesus angeklagt. Hätten gesagt, hey, der wiegelt hier öffentlich das Volk gegen euch auf. Und dann wären sie ihn auch los gewesen. Vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Jesus hätte dasselbe sagen können, was sie vorher gesagt haben, nämlich, ich weiß es nicht. Aber dann hätte er sich auch bloßgestellt vor dem Volk und hätte Respekt verloren. Da haben sie gedacht, hey, das ist eine Frage, da können wir nur gewinnen. Und Jesus kann nur verlieren. Aber Vers 18, Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er: Was versucht ihr mich, Heuchler? Jesus hat das Ganze durchschaut. Und so durchsichtig sind wir vor Gott. Wir können einander was vormachen, wir können den Menschen was vormachen, aber wir können niemals Gott was vormachen. Wir sind ganz gut drin, einander was vorzumachen. Ne? Morgenmuffeln und stehen auf in der Früh und streiten mal so richtig mit der Frau. Sonntagmorgen. Und dann streiten wir die ganze Fahrt im Auto zur Gemeinde. Und das Letzte, worauf wir Bock haben, ist Gemeinschaft. Und sobald wir bei der Tür reingehen. Christliche Maske. Hey, es ist so schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Oh, preis dem Herrn. Bestens, der Herr ist so gut. Wir sind so gut drin, ne? Uns das vorzumachen. Aber wir können Menschen was vormachen, aber nicht Gott. Weil Gott kennt unsere Gedanken. Und Gott kennt unsere Herzen. Er kennt das, was wir im Verborgenen tun. Im Hebräerbrief im Kapitel 4, im Vers 13 heißt es, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Also Gott sieht alles. Gott kennt uns. Du kannst Gott nichts vormachen. Wir leben in Gottes Gegenwart. Er sieht alles und er weiß alles, was du denkst und was du tust. Und es sollte uns ermutigen. Ermutigen zu einem heiligen Leben. Und dass wir ihn bekennen, wenn wir missgebaut haben, weil wer weiß es sowieso. Wir können es eh nicht verbergen. Also versuch es gar nicht. Versuch nicht, Sünde zu verbergen. Das zerstört dich nur selbst. Na, lies Psalm 32, wie es dem David ergangen ist, wo er seine Sünde verbergen wollte. Er sagt, ich bin ausgetrocknet in meinem Innern und wie Sommergluten ist es in mir. Und ist nicht notwendig. Besser ehrlich zu Gott zu kommen. Und das ist die andere Seite. Wir können Gott nichts vormachen, aber wir müssen Gott auch nichts vormachen. Wir können ehrlich zu ihm kommen. Wenn wir missgebaut haben, können wir ehrlich zu ihm kommen, unsere Schuld bekennen. Wisst ihr das? Gott wird niemals sagen, was für eine Überraschung, was für ein Schock. Nee, Gott weiß es schon. Und es ist so befreiend, dass wir zu ihm kommen können. Und es ist uns auch eine Ermutigung. Wir dürfen zu ihm kommen. Besonders in schwierigen Zeiten. Und wir dürfen wissen, dass er schon alles weiß. Dass er genau weiß, wie es uns geht. Und dass er uns versteht und dass er uns liebt. Dieses Wissen um Gottes Allwissenheit, das kann einerseits etwas sehr Beunruhigendes sein, wenn wir Heuchler sind, aber auf der anderen Seite auch etwas sehr Beruhigendes, wenn wir ehrlich und offen sind vor ihm. Es ist sehr beruhigend und befreiend. Es bringt uns Freiheit und Offenheit vor ihm. Und das soll uns auch Freiheit und Offenheit voreinander bringen. Wenn wir ehrlich und offen sein können vor Gott, dann hoffe ich, dass wir auch dahin wachsen können, dass wir immer ehrlicher und offener werden können voreinander. Dieses Maskentragen ist ein Blödsinn. Wir müssen nicht immer so drauf sein. Preis dem Herrn, alles so gut, alles so schön. Es ist okay, mal zu sagen, hey, ich brauche wirklich Gebet. Ich kämpfe wirklich mit der Sache. Oder ich bin nicht gut drauf. Müssen uns nichts vormachen. Diese Leute wollten Jesus was vormachen, aber er hat sie gleich durchschaut. Sagt, was versucht ihr mich, Heuchler? Zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Dinar. Juden oder die Römer haben den Juden unterschiedliche Steuern auferlegt. Da gab es einerseits eine Grundsteuer, dann gab es eine Einkommenssteuer, das waren 5%. Geradezu paradiesisch, im Gegensatz zu dem, was wir zahlen. Aber dann gab es auch noch eine Kopfsteuer. Und die musste jeder zahlen, einfach weil du existierst. Weil du im Reich des Kaisers lebst, musstest du diese Steuer zahlen. Weil du ein Bürger bist unter römischer Herrschaft. Und alle haben gleich viel bezahlt. Nämlich diese Steuer war ein Dinar, etwa ein Tageslohn. Deswegen sagt Jesus hier, zeig mir die Steuermünze. Das war diese Denarmünze. Auf dem Denar war auf der Vorderseite das Bild des Kaisers eingeprägt. Und da stand drauf, Kaiser Tiberias, Sohn des göttlichen Augustus. Und auf der Rückseite stand drauf, Pontifex Maximus, das heißt der höchste Herrscher oder der oberste Priester. Und das allein erklärt, warum die orthodoxen Juden da die Krise bekommen haben und warum das für sie ein Gräuel war. Für sie war dieses Steuerbezahlen gleichbedeutend mit den Kaiser anbeten und Gott verunehren. Zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichen ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagen zu ihm, des Kaisers. Da spricht er zu ihnen, gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen ihn und gingen hinweg. Boah, sie sind mit offenen Mündern dagestanden. Damit haben sie nicht gerechnet. Was, du kannst beides tun? Du kannst dem Kaiser Steuer zahlen und das ohne Gott zu verunehren? Das war ein völlig neues Konzept für sie. Es ist genial, was Jesus hier tut. Er lässt sich von ihnen eine Münze geben. Damit zeigen sie schon, wir sind Teil von dem römischen System. Guck mal, wir gebrauchen das Geld vom Kaiser. Wir sind unter seiner Herrschaft. Und geistlich gesehen war das ihre eigene Schuld, weil sie rebelliert haben gegen Gott. Und Gott hat Israel verheißen, dass solange sie ihm treu nachfolgen, dass er ihr König und er ihr Herrscher sein wird. Aber wenn sie sich von ihm abwenden, dass er sie den Nationen ausliefern wird, dass andere über sie herrschen. Und sie waren natürlich auch Nutznießer Roms. Sie haben das Geld verwendet, sie haben die Ruhe und die Sicherheit, die sie im Römischen Reich gab, diesen Pax Romana, genießen können. Römer haben Straßen gebaut und Infrastruktur. Und Jesus sagt diesen Leuten mit anderen Worten, ihr lebt im Reich des Kaisers, ihr gebraucht sein Geld, also seid auch so ehrlich und zahlt Steuern, die ihm zustehen. Schlag mal kurz Römer, Kapitel 13 auf. Die Bibel sagt uns erstens, dass alle Regierung von Gott eingesetzt ist. Regierung hat abgeleitete Autorität von Gott. Natürlich nur, solange sie nicht gegen Gottes Wort handelt. Aber Römerbrief Kapitel 13, beginnen wir mit Vers 1 zu lesen. Da sagt uns der Herr, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tu das Gute, und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe. Für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Primäre Aufgabe von Regierung, die wir hier sehen, biblisch gesehen, ist, dass sie für Sicherheit und für Ruhe und Ordnung sorgen. Guten belohnen, die Bösen bestrafen. Also für ein friedliches Zusammenleben und Recht und Ordnung sorgen. Unsere heutigen sozialistischen Staaten sind natürlich weit darüber hinausgegangen, haben viel mehr an sich gerissen. Deswegen zahlen wir auch mehr Steuern. Also wir arbeiten so die ersten 4-5 Monate eigentlich für den Staat. Aber was wir hier lernen können aus Römer 13 ist, dass Regierung von Gott eingesetzt ist. Ist Gottes Dienerin. Zweitens, deswegen ist es auch unsere Verantwortung, und unsere Verpflichtung, Steuern zu bezahlen. Vers 6 hier im Römer 13. Deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn sie ist Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Ja, Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Regierung hat das Recht von Gott, dass sie für ihre von Gott zugewiesenen Aufgaben auch die entsprechende Bezahlung bekommt oder Entschädigung. Deswegen ist Steuerhinterziehung nicht nur ein Unrecht vor den Menschen, sondern auch ein Unrecht gegen Gott, Rebellion gegen Gott eigentlich. Drittens, Gott sagt uns, wir sollen die Regierenden ehren und sie respektieren. Vers 7 hier im Römer. Gebt allen, was ihnen gebührt. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Wir sollen diese Position ehren, in die Gott diese Menschen eingesetzt hat. Manchmal ist es fast unmöglich, dass wir die Person selbst respektieren, wegen ihrem eigenen Verhalten. Diese Person, diese konkrete Person, die das Amt innehat. Ich meine, wenn wir uns diese ganzen Lügen und Skandale anschauen, ist es manchmal schwer, Respekt zu haben vor diesen Menschen. Und wir haben heute leider Politiker, die Gott nicht ehren, der sie letztlich eingesetzt hat. Die sich sogar weigern, Gott um Hilfe zu bitten bei dem Eid, den sie schwören. Wir könnten sagen, wir haben gottlose Menschen in der Regierung. Aber in einem gewissen Sinn ist es auch wie bei Israel. Wir bekommen das, was wir verdienen. Es spiegelt nur die Gottlosigkeit unserer Gesellschaft wider. Ich meine, irgendwer hat diese Leute gewählt. Aber wir sollen sie trotzdem ehren. Nicht unbedingt wegen ihrem Verhalten als individuelle Personen, sondern wir ehren die Position, in die Gott sie eingesetzt hat. Weil wir sehen, dass diese Autorität von Gott abgeleitet ist. Und weil wir ihn ehren wollen und seine Ordnung respektieren wollen. Und da ist es uns auch möglich, Menschen zu ehren, die in sich selbst eigentlich das nicht verdienen. Aber Gott verdient es immer, dass wir ihn ehren und seine Herrschaft ehren. Vierte, was Gott uns sagt, wir sollen für unsere Regierenden beten. Und die brauchen das. 1. Timotheus Kapitel 2, Verse 1 bis 4, wer das aufschlagen will. Sagt der Herr durch Paulus, ich ermahne nun, vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also das nächste Mal, wenn du versucht bist, auf unseren Bundeskanzler zu schimpfen, dann bet für ihn. Weil weißt du was? Gott liebt ihn. Und Gott will, dass er gerettet wird und dass er die Wahrheit kennenlernt. Gehen wir zurück nach Matthäus. Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber er sagt nicht nur, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt, sondern jetzt bringt Jesus noch eine viel wichtigere Person ins Spiel. Er sagt, gebt Gott, was Gottes ist. Seht, auf dieser Steuermünze war das Abbild des Kaisers, also gebt dem Kaiser, was ihm gebührt. Aber ihr seid im Ebenbild Gottes geschaffen. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Ihr seid im Ebenbild Gottes geschaffen. Ihr seid Personen, so wie Gott eine Person ist. Und wir haben als Personen auch diese Fähigkeit, verantwortlich zu sein vor Gott. Also du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Also gehörst du Gott. Gib Gott das, was ihm gehört. Und wenn du dabei nur an den Zehnten denkst, dann denkst du viel zu klein. Gott will dich. Gott will dein ganzes Leben. Wir tendieren dazu, unser Leben so in kleine Bereiche, kleine Segmente einzuteilen. Das ist auch so was Modernes in unserer Kultur heutzutage. Wir zerteilen unser Leben. Das ist unsere Tendenz. Und dann überlegen wir uns, wie viel von Gott will ich in mein Leben reinlassen? Und wie viel von meinem Leben will ich Gott lassen? Welchen Teil gebe ich ihm und welchen Teil behalte ich für mich selbst? Ich lasse ihn in dem Bereich lasse ich ihn rein, aber in jenen lasse ich ihn nicht rein. Ich gebe ihm den, aber den anderen, den behalte ich für mich selbst. Da bin ich mein eigener Herr. Na, mein Gemeindeleben, das gehört natürlich Gott. Und meine stille Zeit am Morgen, das gehört auch Gott. Aber dann in der Arbeit, da drehe ich mein eigenes Ding, da betrüge ich genauso wie alle anderen. Und was ich mit meiner Freundin tue, das geht nun wirklich niemand was an, auch Gott nicht. Und oder von mir aus, wie ich mit meiner Frau oder mit meinem Mann umgehe, das ist meine Sache. Und was ich mit meinem Besitz tue, das ist allein meine Entscheidung. Teilen unser Leben so auf. Gott, das, der Teil gehört dir, aber der Teil, da drehe ich mein eigenes Ding, da bin ich mein eigener Chef. Und das ist nicht das biblische Bild. Das ist nicht das biblische Menschenbild. Gott hat dich erschaffen. Und Jesus hat dich erkauft mit seinem Blut, mit seinem Leben, das er für dich aufgeopfert hat. Also gehörst du ihm ganz. Du und alles, was du besitzt und all deine Pläne, all deine Ziele, alles. Alles gehört ihm. Und Jesus will der Herr sein über dein ganzes Leben. Nicht nur über Teile. Gott will nicht nur unser Trinkgeld, das wir ihm so hinschmeißen, sondern Gott will alles. Gott will dich. Und Gott hat das Recht, über jeden Teil deines Lebens zu bestimmen. Er ist der Herr. Wir sind unter seiner Herrschaft. Wir sind seine Diener und seine Verwalter von dem, was er uns anvertraut hat. Und hört gut zu, wenn Gott nicht Herr ist über dein Leben, dann ist auch nicht Gott in deinem Leben. Wenn Gott nicht Herr ist, dann ist er auch nicht Gott. Sondern da bist du selbst ein Gott oder irgendein Götze. Aber Jesus ist auch gekommen, um uns zu befreien von uns selbst. Und das ist unser schlimmster Sklaventreiber, sind wir selbst. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen von uns selbst und von diesen Götzen, für die wir gelebt haben und die uns zerstören, die uns versklaven. Jesus hat uns frei gekauft. Und es ist ein Segen, uns von ihm beherrschen zu lassen. Und nur in dieser Unterordnung unter Gott und in dieser Gemeinschaft mit ihm werden wir wirklich wahren Frieden finden und wahre Freude und diese Freiheit erfahren, die Gott für uns vorhat. Wichtiger Punkt, gebt Gott das, was ihm gebührt. Jesus bringt eine Person ins Spiel, die diese Pharisäer hier ausgeklammert haben, nämlich Gott. Und der erste Grund, Steuern zu bezahlen, ist nicht der Kaiser, sondern auch wieder Gott, weil es er es gesagt hat und weil wir ihn ehren wollen. Da ist kein Widerspruch zwischen Steuern zahlen und Gott ehren. Aber mehr noch, ihr seid im Ebenbild Gottes erschaffen. Also gebt ihr Gott, was Gott gebührt. Und ihr Pharisäer, ihr seid hier und ihr versucht, den Sohn Gottes eine Falle zu stellen und den in die Pfanne zu hauen. Ihr erfüllt nicht eure Bestimmung, ihr dreht euer eigenes Ding. Das hat nicht Gott hingegeben. Also gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, diese Münze, wo sein Bild drauf ist, aber ihr seid im Ebenbild Gottes geschaffen. Gebt ihr, was Gott gebührt. Vers 22, und als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen ihn und gingen hinweg. Nächste Gruppe, Vers 23. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die da sagen, es gebe keine Auferstehung. Die Sadduzäer, das war so eine aristokratische Gruppe um die hohen Priesterfamilien herum. Das war eigentlich mehr so eine, so eine High Society, so eine soziale Clique der Oberschicht als eine religiöse Partei. Das waren die Einflussreichen und reichen Priesterfamilien und die Ratsmitglieder, die Offiziere. Und denen ging es eigentlich viel mehr um Macht als um Religion. Die waren wiederum offen für die griechische Kultur, die wollten sich mit den Römern irgendwie arrangieren. Ja, die waren auch eifrig für die jüdische Nation, aber ganz anders als die Pharisäer. Die hatten da eine ganz andere Vorstellung. Denen ging es mehr darum, wir werden reich und wir werden stark durch Diplomatie, durch unser politisches Geschick. Es waren Politiker. Die Sadduzäer, die haben die mündlichen Gesetze der Gesetzeslehre abgelehnt, diese menschlichen Überlieferungen. Die Sadduzäer haben nur die 5 Bücher Mose, den Pentateuch, als Wort Gottes anerkannt. Und das waren so typische Liberale, ne? Die hatten so diese Vorstellung, das Gesetz, das Wort Gottes hat mit Politik oder mit dem praktischen Leben eigentlich nichts zu tun. Das waren so typische, wieder zweigeteilt, ne? Waren die Liberalen, waren die Skeptiker. Das waren die, die das Übernatürliche verleugnet haben. Haben die Auferstehung verleugnet, wie wir hier gelesen haben. Und sie haben nicht geglaubt an Geister oder Engel oder irgendwas Übernatürliches. Waren gute Rationalisten, könnte man sagen. Gute liberale Theologen halt. Und ihre Hoffnung auf den Messias, demgegenüber waren sie eher gleichgültig. Waren eher gegen ihn. Haben den Messias eher als eine Bedrohung gesehen und deswegen waren sie auch gegen Jesus. Interessanterweise waren die meisten Priester Sadduzäer. Der hohe Priester zur Zeit Jesu war auch ein Sadduzäer. Aber wie gesagt, die haben dieses Amt eher politisch gesehen, als Position, um Macht auszuüben, nicht als Gottesdienst oder religiösen Dienst. Und wie wir uns vorstellen können, die Sadduzäer haben natürlich die Pharisäer gehasst, auch den Herodes, der hat 45 ihre Leiter umbringen lassen, weil auch dem ging es um Macht und der wollte die hohen Priester kontrollieren. Also wir haben ein recht schönes politisches Bild hier. Jeder hasst jeden und alle hassen Jesus. Also gehen alle auf Jesus los. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die da sagen, es gebe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer, Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder seine Frau heiraten und soll seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. War dieses Gesetz der Schwagerehe. Wenn das genauer interessiert, ihr könnt den 5. Mose zum Beispiel nachlesen im Kapitel 25. Also wenn dein Bruder gestorben ist, dann warst du verpflichtet, seine Frau zu heiraten und deinem Bruder Nachkommen zu zeugen, sodass sein Name und sein Erbteil erhalten bleibt in Israel. Es war eine wichtige Sache, die ganze Gesellschaft war drum aufgebaut, auf diesen Familien und auf diesen Erbteilen der einzelnen Familien. Vers 25. Es waren aber bei uns 7 Brüder und der erste verheiratete sich und starb. Und weil er keine Nachkommen hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso auch der zweite und der dritte bis auf den 7. Zuletzt aber von allen starb auch die Frau. Wessen Frau von den 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie. Die haben gar nicht an die Auferstehung geglaubt. Es war so eine rein hypothetische Frage. War ja ziemlich lächerlich, ne? Ziemlich unrealistisch. 7 Brüder und alle sterben und heiraten dieselbe Frau. Denen geht es ja überhaupt nicht um diese Frage, wessen Frau sie sein wird in der Auferstehung, weil die haben gar nicht an die Auferstehung geglaubt. Wir wollten hier nur ein theologisches oder philosophisches Argument gewinnen und Jesus reinlegen. Und manchmal kommen solche Leute zu uns und stellen uns solche Fragen. Wie viele Engel können auf dem Stecknadelkopf stehen? Oder kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben kann? Dumme Fragen. Und das ist auch unsere Antwort, die wir diesen Leuten geben können. Wir können einfach sagen, das ist eine dumme Frage. sind sinnlose, dumme, pseudo-intellektuelle Hirnverrenkungen von Menschen, die nicht an Gott glauben wollen und die sich über geistliche Dinge, die sie nicht verstehen, lustig machen. Ist ziemlich lächerlich hier, ne? Es sind Menschen mit ihrem begrenzten menschlichen Verstand, die nicht mal wirklich an was Übernatürliches glauben und die sich dann lustig machen über geistliche Dinge. Unser begrenzter menschlicher Verstand wird nie den unendlichen ewigen Gott fassen können. Wenn wir Gott verstehen könnten und alle geistlichen Dinge, dann wäre nicht Gott. Dann wäre irgendwas, was wir selbst geschnitzt hätten. Irgendein Götze. Und es ist dumm, sich über geistliche Dinge lustig zu machen, die man nicht versteht. Es ist eine Torheit. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 22, sagt der Herr über solche Leute, die sich für weise Ausgaben sind zu Narren geworden. Und es ist verrückt, wenn wir uns das anschauen, was Menschen, die intelligent sind, die gebildet sind, was die glauben, wenn sie nicht an die Auferstehung und nicht an Gott glauben wollen. Wir haben diese Wissenschaftler, die glauben nicht an den Gott der Bibel und nicht an die Auferstehung, aber dann glauben sie an UFOs und an Außerirdische, die uns irgendwo abholen werden und verrückte Dinge. Oder glauben, dass sie in irgend so ein undefinierbares kosmisches Bewusstsein mal eingehen werden. Oder ganze Vorstellung von der Reinkarnation. Wir werden immer wieder geboren und kommen immer wieder auf diese Welt, dass wir weiser werden und uns nach oben arbeiten. Und einzige Problem ist, dass jedes kleine Baby genauso blöd ist wie jedes andere kleine Baby. Und wie kann man Reinkarnation glauben? Offensichtlich nimmt sich niemand was mit. Und muss widersprechen lernen und gehen lernen und macht keinen Sinn. Hat sich offensichtlich noch nie jemand was mitgenommen aus dem vorherigen Leben. Oder kann sich zumindest nicht erinnern. Hey, dann hilft dir das viel. Menschen wissen in ihrem Herzen, dass es die Ewigkeit geben muss. Menschen können nicht leben mit dieser Sinnlosigkeit, dieser Vorstellung, dass das Leben, das wir hier leben, dass es alles ist. Und dann irgendwann sterben wir und alles war vorbei und alles war letztlich sinnlos. Menschen können nicht wirklich leben mit dieser Vorstellung. Aber weil sie auch nicht an den wahren Gott glauben wollen, weil, Mann, wenn es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat und der vielleicht auch noch eine Vorstellung hat von richtig und von falsch und unser Gewissen bezeugt uns das, dann müssten wir ihm verantwortlich sein und wir könnten immer unser eigenes Ding drehen und, also nee, an dem wollen wir nicht glauben. Aber wir wollen auch nicht diese Sinnlosigkeit ertragen von einfach da sein und sterben und dann ist alles vorbei und alles egal und also schnitzen wir uns irgendwelche verrückten Vorstellungen. Psalm 53, Vers 1, da heißt es, der Tor spricht in seinem Herzen. Es gibt keinen Gott. Sprüche 1,4 sagt uns, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. In Jesaja 55, Verse 8 bis 9, da sagt der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Versuch nicht, Gott zu erfassen mit deinem begrenzten Verstand. Versuch nicht, von dir auszugehen, wenn du was über Gott oder Ewigkeit oder geistliche Dinge wissen willst. Wenn du was über die Wahrheit wissen willst, über echte Wahrheit, objektive Wahrheit, wenn du was von der Ewigkeit verstehen willst, dann kannst du das nur, wenn Gott uns was offenbart darüber. Und das, was uns Gott offenbart in seinem Wort, das können wir wirklich kennen. Und das können wir wirklich wissen. Aber was uns nicht offenbart, das können wir nicht wissen. Und da ist es besser zu schweigen, als irgend so hirnrissige Spekulationen anzustellen. Seht, was Jesus diesen Sadduzäern antwortet. Vers 29. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Eher aus zwei Gründen. Erstens, ihr kennt die Bibel nicht. Und das ist der Hauptgrund, warum Menschen Sekten oder falschen Lehrern in die Falle gehen, einfach weil sie Gottes Wort, Gottes Offenbarung nicht kennen. Das ist auch typisch für liberale Theologen. Du kannst auf unseren liberalen Unis heutzutage Theologie studieren, ohne die Bibel nur einmal ganz durchgelesen zu haben. Und ihr geht in die Irre, weil ihr Gottes Wort nicht kennt, sagt Jesus. Und zweitens, ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Ihr seid Liberale, ihr seid Ungläubige, ihr kennt Gott nicht. Ihr habt Gott noch nie erfahren. Euer Gott ist zu klein. Ich meine, der wahre Gott ist ewig und unendlich, allmächtig, allwissend. Zu groß für euer Erbsenhirn. Und er lacht über eure intellektuellen Probleme, über diese lächerlichen Konstrukte, die ihr da zusammenbaut. Gott sitzt nicht im Himmel und sagt, oh Mann, das ist ein schweres Problem, wessen Frau wird sie in der Ewigkeit sein? Gabriel, ruf mal schnell den Krisenstab ein. Gott tut es nicht. Menschen kennen Gottes Kraft nicht, haben noch nie erfahren, dass er lebendig ist und dass er machtvoll ist. Menschen haben eine Vorstellung von Gott so als eine Art Weihnachtsmann, der irgendwo im Himmel sitzt, weit entfernt. Ich weiß, ich hatte jahrelang so eine Vorstellung. Mein braves Kind ist in die Kirche gegangen, ist jeden Sonntag. Aber für mich war Gott irgendwie weit weg. Schon geglaubt, es gibt einen Gott irgendwo, aber der hat nicht viel mit meinem Leben zu tun. Ich kannte nicht Gott, ich kannte die Macht Gottes nicht. Deswegen ist unser Zeugnis so eine machtvolle Sache. Erzähl anderen Menschen, was du mit Gott erlebt hast. Die Wunder, die er getan hat in deinem Leben. Die Gebetserhörungen, die du erfahren hast. Wie er zu dir geredet hat und dich geführt hat. Das ist, was mich zu Jesus gebracht hat. Weil ich Menschen getroffen habe, die Jesus wirklich kannten. Und die Jesus wirklich erlebt haben. Das war so ein Jugendgebetskreis. Und ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, wo ich dort war. Weißt du, wie viele Leute mir einfach erzählt haben, was Gott in ihrem Leben tut. Weißt du, da war ein Mädel, die hat mir erzählt, die waren auf irgendeiner Freizeit oder Konferenz und sie hat einen Blinddarmdurchbruch bekommen. Und dann haben sie dafür gebetet und Gott hat sie auf wunderbare Art geheilt. Sogar diese, also sie wurde operiert, aber war natürlich kaputt, konnte dann nicht mehr teilnehmen und die haben gebetet für sie und sie war sofort geheilt. Sogar die Narbe vernarbt. Gott hat ein Wunder getan. Andere haben mir erzählt, wie Gott zu ihnen spricht, wie Gott sie führt in ihrem Leben. Und jeder von uns hat schon Wunder erlebt von Gott. Wo wir sagen können, Mann, wir hatten Situationen, wo wir nicht gewusst haben, wie wir es backen. Aber dann hat Gott eingegriffen und hey, er hat uns durchgetragen. Und ich habe Gott um Führung gebeten und er hat geantwortet. Ich habe Gott für meinen Freund gebeten, dass er zu Jesus findet und Gott hat sich finden lassen von ihm. Mann, das ist ein Wunder. Wir alle haben Gottes Wunder erlebt in unserem Leben. Wir haben erlebt, dass er ein machtvoller Gott ist, ein lebendiger Gott ist. Und das hat mich zu Jesus gebracht, Menschen zu treffen, wo ich sehen konnte, man, die kennen Gott. Die erleben Gott wirklich. Ich, der nur so ein intellektuelles, irgendwie fernen Gott hatte. Ich habe gesagt, ich will das auch. Ich will diesen Gott kennen. Ich will mit ihm leben. Und dann, klar, fangen wir an zu wachsen. Im Glauben und im Wort Gottes. Aber es ist eine machtvolle Sache. Einfach unser Zeugnis. Erzähl den Menschen um dir, was Gott tut in deinem Leben, wie du ihn erlebst. Das ist eine wunderbare Sache. Wir haben einen lebendigen, erfahrbaren Gott. Diese Sadduzäer hatten keine Ahnung von ihm, hatten ihn noch nie erfahren. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr habt keinen blassen Schimmer. Vers 30. Oder nochmal Vers 29. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel Gottes im Himmel. Nämlich ehelos. Die Ewigkeit wird nicht eine, irgendwie so einfach eine lange Fortsetzung von unserem irdischen Leben hier sein. Wir werden keine Ehehauskreise im Himmel haben und auf der anderen Seite so Single-Treffen. Es wird eine völlig neue Dimension sein. Vielleicht sagen manche Verheiratete, Gott sei Dank, dass Ehe nicht für immer sein wird. Vielleicht sagen manche Singles, oh nein, ich bin deprimiert, werde ich nie verheiratet sein. Hey, was soll's? Ehe ist die tiefste, intimste, aufregendste Beziehung hier auf der Erde. Aber ich sage euch, es ist nichts im Vergleich zu den Beziehungen, die wir im Himmel haben werden. Es wird eine ganz neue Ebene sein, eine ganz neue Qualität. Ich kann euch versprechen, es wird keiner mal im Himmel sitzen und im Nachweinen. Oh, ich war nicht verheiratet. Und ich war verheiratet. Unser geistlicher Ehemann ist Jesus. Und hey, wir werden so erfüllt sein und so glücklich sein, so zufrieden sein im Himmel, dass wir überhaupt keine Vorstellung davon haben. Paulus, der den Himmel gesehen hat, der hat nie gejammert, dass er Single war. Es wird eine völlig neue Ebene von Lebensqualität, von Beziehungen sein in der Ewigkeit. Jesus geht gar nicht lange erst auf diese Frage ein. Er kommt jetzt gleich zur eigentlichen Frage. Die Frage hier war eigentlich nicht die, wessen Frau wird sie sein? Das war nur so eine intellektuelle Hirnverrenkung von den Leuten, weil sie Jesus reinlegen wollten. Worum es wirklich ging, ist die Auferstehung. Nicht unsere Beziehungen nach der Auferstehung. Die wahre Frage ist hier, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das Problem war, dass diese Sadduzäer nicht an eine Auferstehung und an ein Leben nach dem Tod geglaubt haben. Und Jesus wird ihnen jetzt antworten mit einem Zitat aus 2. Mose. Sie haben nur die 5 Bücher Mose als Schrift anerkannt, also gibt ihnen Jesus eine Bibelstelle aus diesen Büchern, die sie anerkannt haben. Und von denen er ihnen gesagt hat, dass sie ihre Schriften nicht kennen. Vers 31, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Gott war nicht der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, sondern Gott ist der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Ist es noch immer? Das sind eure Schriften. Kennt die Schriften nicht, das ist euer Problem. Wenn ihr sie kennen würdet, dann würdet ihr wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wir hören nicht einfach auf zu existieren, wenn wir sterben. Jeder Mensch wird ewig leben. Die Frage ist nur, wo und wie. Ob er ewiges Leben hat oder ewigen Tod. Und Tod, geistig gesprochen, bedeutet Trennung. Ob du ewig mit Gott leben wirst oder ewig getrennt von Gott leben wirst. Das ist die Frage. Nicht, ob du ewig leben wirst, sondern nur wo und unter welchen Umständen. Zweitens auch, das ist hier eine Stelle, die uns belegt, dass es nicht Reinkarnation ist. Abraham war noch immer der Abraham, Isaak war noch immer der Isaak, Jakob war noch immer der Jakob nach hunderten Jahren. Sie sind nicht irgendwas anderes geworden. Die Bibel lehrt uns ganz klar im Hebräerbrief, im Kapitel 9, im Vers 27, da ist es den Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben und danach aber kommt das Gericht. Es gibt nicht Leben nach Leben nach Leben nach Leben hier auf der Erde. Das Gesetz, einmal hier zu leben. Und dann kommt das Gericht. Wird beurteilt, wo wir die Ewigkeit verbringen. wenn wir Jesus als unseren persönlichen Erlöser angenommen haben, das, was er am Kreuz für uns getan hat, dass wir sagen, Jesus, ich brauche das, dass du meine Schuld bezahlt hast und ich nehme es an für mich persönlich und ich mache dich zum Herrn in meinem Leben, ich mache dich zu meinem Gott, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen, dann können wir die Ewigkeit mit Gott verbringen. Wenn wir Jesus ablehnen, dann werden wir die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Reinkarnation ist nicht nur gegen Gottes Wort und unvernünftig und blöd, daran zu glauben, es ist auch grausam. Wie jede Religion ist grausam, ist entgegengesetzt zur Gnade Gottes. Jede Religion sagt, du musst dich zu Gott hinarbeiten. Es liegt an dir. Du musst perfekt werden, wie Gott perfekt ist. Und Reinkarnation sagt, du musst immer und immer wieder geboren werden, bis du es endlich mal richtig machst. Und wenn du es in diesem Leben nicht schaffst, dann wirst du nochmal geboren. Du musst es nochmal probieren. Und wenn du in diesem Leben nicht brav warst, dann wärst du vielleicht als Ratte geboren im nächsten Leben. Schaut euch an, Indien. Das ganze Kastensystem, daher kommt das, von dieser Vorstellung. Und seht euch an, wie grausam das ist. Diese ganzen durchgeknallten Leute fahren nach Indien, weil sie Gott suchen und zu den Yogis und aber die sehen nicht Indien. Schaut euch mal an, was dort passiert. Bettler, die auf der Straße sitzen und die sich selbst verstümmeln, ihre Kinder verstümmeln, dass sie bessere Bettler sein können. Weil nur wenn sie gute Bettler sind, dann können sie sich nach oben arbeiten, dass sie im nächsten Leben vielleicht was Besseres sind. Und die Reichen, die gehen vorbei und kümmern sich um den Dreck, um die Leute, weil, hey, wenn ich dem Bettler helfen würde, dann würde ich ihm sein Schicksal versauen. Seine Möglichkeit, sich nach oben zu arbeiten. Ja, so ist es. Schaut euch an, wer sind die Leute, die sich um die Armen dort kümmern? Sind die Christen. Sie sehen diese armen Menschen im Ebenbild Gottes und wertvoll und geliebt von Gott. Reinkarnation ist eine grausame, grausame Vorstellung. Genauso wie jede andere Form von Religiosität. Gegensatz von Gottes Gnade. Gott sagt, nee, du musst dich nicht hocharbeiten zu mir. Du kannst dich gar nicht hocharbeiten zu mir. Du wirst in dir selbst nie so heilig und perfekt werden wie ich. Aber weißt du, was Gott getan hat? Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus. Und er hat dieses perfekte Leben gelebt, was du nie wirst leben können. Und er hat deine Schuld am Kreuz getragen. Und Gott bietet dir Erlösung und Beziehung mit Gott als Geschenk an. Gnade. Nicht nach oben arbeiten. Gnade. Jesus hat schon bezahlt. Er hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Das Einzige, was du noch tun musst, du musst es annehmen für dich persönlich. Du kannst in Beziehung mit Gott leben in alle Ewigkeit. Hey, das ist gute Nachricht. Erinnert mich an ein Gespräch mit einem jungen Mann in Kärnten, in der Nähe von dem Schloss hat er gewohnt, wo ich Bibelschule gemacht habe. Und ja, eines Tages ist seine Mutter ziemlich verzweifelt gekommen. Das war so ein durchgeknallter junger Mann. Total in New Age und Reinkarnation und alle möglichen okkulten Dinge drin. Und es war so krass, dass er gar nicht mehr schlafen konnte, weil er hat hier mit geistlichen Mächten gespielt und Albträume gehabt, total fertig. Aber er wollte nicht an den lebendigen Gott glauben, wollte nicht zu ihm kommen. Dann hätte er sein Leben nämlich ändern müssen. Das war der Punkt. Und wir haben geredet über Reinkarnation und das ganze Zeug. Und ja, er will ja Gott erfahren und bla bla. Und ich habe ihm gesagt, hey Mann, guck mal, was Gott dir anbietet. Du kannst nicht irgendwann Beziehung mit Gott haben, wenn du dich hochgearbeitet hast, wenn du deine Meditationen, was weiß ich, durchgemacht hast, sondern du kannst jetzt Beziehung mit Gott haben, durch Jesus. Alles, was du machen musst, ist ihn annehmen. Ist viel besser. Warum warten bis irgendwann, 200 Leben später oder so, wenn du jetzt Beziehung haben kannst mit Gott? Und wie gesagt, sein Problem war nicht wirklich die Wahrheit. Sein Problem war, dass er nicht Gott nachfolgen wollte. Und ganzen Argumentationen haben auch nichts wirklich gebracht. Vers 33, und als die Volksmengen es hörten, erstaunten sie über seine Lehre. Ich wollte eigentlich das Kapitel fertig machen heute Morgen, aber ich werde nicht schon wieder so lange überziehen wie letzte Woche. Wir haben so eine gute Nachricht, Leute. So einen wunderbaren Gott, der uns lieb hat, der sich uns offenbart, der uns Beziehungen anbietet durch Jesus. Wenn du heute hier bist und Jesus noch nie angenommen hast persönlich, denk drüber nach. Red mit irgendeinem Freund drüber. Es ist so gut. Es ist so gut. Gnade Gottes. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für deine Gnade, dass du uns zu dir gezogen hast. Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die mich zu dir gebracht haben. Ich danke dir, Herr, dass du lebendig bist und machtvoll bist und ein Gott ist, der nicht langweilig ist, irgendwo fern, sondern der da ist, mit dem wir Beziehung leben können. Und ich danke dir, Herr, dass wir das erfahren durften und dürfen jeden Tag. Ich bitte dich, Herr, dass wir das wirklich nutzen. Jesus, dass wir Menschen sind, die nicht Teil ihres Lebens zurückbehalten, sondern die alles dir unterwerfen, dir nachfolgen mit ganzem Herzen. Herr, wir erkennen, dass das der Weg zum Glück ist. Du bist unser Glück, Jesus. Beziehung mit dir. Und ich danke dir, Jesus, dass du das für uns vollbracht hast und geschafft hast, was wir nicht schaffen konnten in uns selbst. Jesus, wir beten dich an als unseren Erlöser heute Morgen. Für deine große Liebe. Ich bete dich an dafür, Jesus, dass wir nicht diese grausamen Dinge durchmachen müssen und uns hinarbeiten müssen und religiös sein müssen und, weiß nicht, Werke vollbringen müssen, um gerettet zu sein, um Leben haben zu dürfen, dich kennen zu können. Ich danke dir, dass du alles für uns getan hast, Jesus. Und das ist mehr, als wir je überhaupt begreifen können. Aber wir verstehen so viel, Herr, dass du es wert bist, dass wir für dich leben und dass wir dich anbeten. Wir wollen dich ehren heute Morgen in unserem Herzen, Herr Jesus, und uns beugen vor dir in unserem Herzen, deine Herrschaft anerkennen. Wir beten, wenn es noch Bereiche gibt in unserem Leben, die wir dir vorenthalten haben, dass du uns das aufzeigst und dass wir volle Sache, ganze Sache machen können mit dir. Denn du verdienst nichts weniger, Herr, nach all dem, was du für uns getan hast.